So, hier Aufnahme. Wir müssen jetzt ja tolle Sachen erzählen.
Ach so, ja,
Lass die Pause bitte drin nachher.
Ja, weißt du noch jemand, was beim letzten Mal passiert ist?
Also das Letzte, was mir in Erinnerung ist, war die Aussage, wir müssen Anna wecken. Und nicht Anna, sondern
Mit zwei
Anna.
H's.
Ja, A-H-N-A-H.
Von
Wie
hinten,
von
fast von
hinten,
hinten, wie von
fast von
vorne.
hinten, genau.
Also war das Letzte nicht, dass wir jetzt mit den Ältesten da quatschen wollten?
Ja, genau, das ist der. Oder einer von denen. Ach, warte.
Okay, also, letztes Mal sind wir in Utik angekommen, nachdem wir uns ein bisschen geretconnt haben, weil wir eigentlich schon das vorletzte Mal in Utik angekommen sind. Ne, das vorvorletzte Mal, aber das vorletzte Mal, weil das vorvorletzte. Okay,
Das
wir
machst du
sind
aber
auf
mit
dem Weg
Absicht,
nach
oder?
Wir
auf
müssen
dem Weg
irgendwann
nach
so Teig rausgeben, wo man die
stark.
Staffel in chronologischer Reihenfolge hören kann, sodass es irgendwie noch Sinn ergibt.
Okay, also das vorvorletzte Mal, chronologisch gesehen, hatten wir eine ziemlich gruselige Begegnung in einer Mine mit einem ziemlich fiesen Typen, der den Traum dann auch zerstört hat, indem er den
Wortlos.
blauen, so einen
Glaube
blauen
nicht.
Kristall da rausgehauen hat. Und dann sind wir in Utik angekommen, wurden angegriffen, haben den Angriff erfolgreich abgewehrt und haben dann einige Bewohner von Utik getroffen, darunter eine gute Freundin von Unuk und einen guten Familienfreund von Unuk. Und schließlich haben wir unsere Audienz bei den Ältesten bekommen. Ich habe hier einen Kommentar. Seeschlacht, wuhu! Just so you know. Und dann sind wir ins Archiv.
Also wir haben ja mal noch was ganz Wichtiges vergessen. X hat eine Rede gehalten, das war noch vorher quasi, also sucht euch selber raus, wann das genau war, mit der uns alle angefeuert hat, dass wir jetzt hier das Böse besiegen und Margit aus ihrer Depression gerissen hat. Nämlich.
So ist Flix halt.
So ist er. Und es war eine coole Karte an der Decke.
Jo, auf jeden Fall.
Und die hat sich bewegt und dann war die Älteste, die uns begrüßt hat, ziemlich besorgt und hat
Und schwarze
gesagt,
Löcher sind entstanden.
ja, wir müssen Anna wecken.
Wir wissen aber noch nicht, wer Anna ist, oder? Das war irgendwie der letzte
Nee.
Satz. Okay. Weil ich weiß es nicht. Aber das heißt nichts.
Und
Ja, ich bin wieder up to date.
ich auch. Und ich habe aber noch was stehen bei mir irgendwie in meinen Notizen.
Ich weiß, was da steht.
Oh
Ich kann, soll ich es dir
Gott, irgendwas
verraten?
mit Hüten,
Nee.
irgendwelchen.
Nee.
Er möchte garantiert allen Menschen dafür danken, die jetzt auf patreon.com/triple20 oder ko-fi.com/triple20 unterstützen. Aber das finde ich gut, dass du sowas aufschreibst. Wir hätten es fast vergessen.
Genau.
Hast du noch was da stehen?
Ja, aber ich kann mich ehrlicherweise nicht mehr daran erinnern. Das verwirrt mich zutiefst, weil normalerweise selbst mit einem Hinweisreiz sollte das eigentlich wieder aufploppen bei mir im Kopf. Ich habe hier stehen Isoboy und Nico Schneekugeln. Und jetzt ihr.
Keine Ahnung, was du da aufschreibst.
So. Also
Ja,
bei euch hat der
stimmt.
Hinweisreiz offensichtlich auch nicht
Naja,
gewirkt.
aber was du dir aufschreibst, wissen wir ja nicht.
Herzlich willkommen zu Dreamcatcher, dem Fate-Podcast von Triple 20. Ich bin Björn, ich bin euer Spielleiter und ich habe das große Vergnügen, hier heute zu sein mit Arina.
Hallo, ich spiele Onuk, eine junge Traumsammlerin, die Träume sammelt.
Mit Christopher.
Hi, ich spiele Flix Twinkelstar, die Kapitänin der Dreamcatcher. Meine Güte, was für ein Wort.
Mit Leon.
Hallo, ich spiele Merja Haju, die Mechanikerin des Bootes, die Mechanik hat.
Leute,
Die was?
wirklich. Und mit
Keine
Thomas.
Ahnung, ich wollte nicht überreden.
Ach so, ja, hat geklappt. Ja, ich spiele Margaret, die Eisflüsterin, und Pilotin der Dreamcatcher.
Ah, schön. Wir befinden uns in Utik im Gebirge, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich erzähle einfach weiter und wenn irgendwas nicht passt, dann springst du dazwischen. Ja, Unuk?
Jawohl.
Gut. Im Gebirge. Ihr habt euch dort in einer großen Bibliothek, die im Berginneren ist, mit dem Ältestenrat getroffen. Und zwar hatten wir da schon über den Namen gesprochen.
Ja, wir
Gut.
haben eine der Ältesten getroffen.
Genau,
Und
Kaya.
zwar korrekt.
Ja. Exakt. Ihr habt dann noch in dieser großen Bibliothek zwischen ein paar Regalen die zwei andere Älteste getroffen. Es fehlt aber eine. Und zwar war die letzte Aussage, dass mit den Nachrichten, die ihr bringt, Ana geweckt werden muss. Und an dieser Stelle hatten wir letztes Mal Schluss gemacht und machen diesmal weiter. Und zwar damit, dass wir Ana aufwecken.
Oh ja,
Ja,
der
große
Wecker
Überraschung.
klingelt. Als ich das höre, rufe ich Unuk so ein bisschen in die Hüfte und sag mal, wer ist Anna?
Warum schläft er oder sie?
Die meinen jetzt nicht den ganzen Eiselementar, oder? Das wäre jetzt ganz schön doof.
Nee, Anna ist unsere Älteste.
Ach
Die
so.
Weise, die am längsten schon die Älteste ist, die am meisten weiß über all die Träume. Und je mehr Wörter aus Unuks Mund kommen, desto heller leuchten ihre Augen auf. Sie hat eine Menge Respekt und Anerkennung und Bewunderung für diese besagte Älteste übrig, offensichtlich.
Okay, dann bin ich erstmal beruhigt. Und ich flüstere so rüber zu Maggie. Die wollen nicht den Eiselementar wecken.
Finde ich gut. Hätte ich jetzt aber auch nicht vermutet. Dann lass mal ins Schlafzimmer von Anna gehen.
Das ist schon mal eine super Frage. Gibt es denn sowas wie gesonderte Schlafzimmer hier?
Also, die Ältesten wohnen ja nicht direkt in der Archivhöhle, sondern in den Hütten, die vor dem Eingang zum Archiv sich an den Berg quasi geschmiegt haben. Das heißt, wir würden geführt von Kaya wieder aus dem Archiv hinausgehen und dann in eine der größeren Hütten, die vor dem Archiv positioniert sind. Und dort würde Kaya wahrscheinlich sehr sanft an die Tür klopfen und dann würde eine der anderen Ältesten, es sind nämlich insgesamt fünf, würde eine Älteste, die wir noch nicht getroffen haben, dann auch öffnen.
Schläft die eigentlich sehr viel, die Anna? Es klingt irgendwie so, als ob das jetzt mal, als ob die jahrelang schläft und jetzt ausgerechnet jetzt geweckt werden muss. Weil jetzt brauchen wir sie wirklich und sonst schläft die ganzen Monate lang.
Na, die ist halt schon sehr, 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 sehr alt und verbringt mittlerweile die meiste Zeit schlafen,
Ach
tatsächlich.
so, okay. Meine Eltern sind mal schlafen weniger. Okay.
Vor kurzem Schwung aus dem realen Leben reingeworfen, alles
Ja,
klar.
sind halt alte Menschen. Ach ja, gibt offensichtlich irgendwo mal
Ja.
einen Punkt, wo man dann nicht mehr schläft.
Die Tür zu der Hütte wird geöffnet. In der Hütte ist auch genug Platz, dass alle von euch eintreten könnten.
Kurze Frage, wer ist denn alles dabei? Werden wir geführt von den anderen Ältesten? Also sind jetzt alle dabei oder sind jetzt nur...
Ich hätte sie alleine da in diesem Ding lassen, oder?
Nee, sind alle dabei.
Also
Okay.
ich muss da aber nicht unbedingt mit reingehen, da habe ich schon Ehrfurcht. Bitte.
Wenn Maggie zögert, hineinzugehen, würde Unuk sich tatsächlich so bei ihr unterhaken. Also, Unuk geht schon rein, wenn die Tür aufgeht. Und wenn Maggie nicht hinterherkommt, geht sie zurück raus. Es ist eine größere Hütte mit einem größeren Eingang. Und Unuk geht wieder raus, während all die anderen reingehen und hakt sich bei Maggie unter und ja, manövriert sie quasi mit ins Innere der Hütte.
Na gut. Uno klappt immer auf die Wahrheit.
Ihr kommt in der Hütte an. Wir hatten euch beim letzten Mal schon gesagt, dass es ja spät am Abend ist, oder?
Ja, es wird schon genug Zeit vergangen sein.
Es ist auf jeden Fall deutlich später. In der Ferne könnt ihr einen Kirchturm hören, der die Glocke läutet. Im Inneren habt ihr so eine kleine Öllampen, die aufgestellt sind, die ein warmes Licht spenden, aber es ist trotzdem eher dämmerig. Es hängen viele Wandteppiche in der Hütte, die verschiedene Geschichten erzählen. Und in der Mitte des Raumes ist dieses größere, und wenn ich größer sage, dann meine ich nicht von der Höhe, sondern einfach von der Dimension her Bett, was relativ flach steht. Das heißt, wenn jemand dann mit der alten Frau, die dort im Bett liegt, reden möchte, dann muss man sich davor hinknien und zu ihr herabbeugen. Die Frau selbst, die ihr dort seht, hat... Hast du eine Vorstellung, Arina, oder soll ich erzählen?
Also, es ist eine Sache, die man bemerken könnte, ist, dass sie offensichtlich nicht mehr sieht. Und also alles an ihr ist weiß. Ihre Augen, ihre Haare, alles.
Okay. Ihr merkt außerdem, dass sie offensichtlich wach ist, weil sie sich ganz leicht bewegt. Sie sieht niemanden von euch direkt an, aber sie hat ihre Hand an der Hand der anderen Ältesten, die euch hereingebeten hat. Und zwar wurdet ihr von Ila hereingebeten, die einen sehr freundlichen Eindruck macht. Ila hat im Moment die Hand von Anna, also hält die Hand von Anna. Und Anna flüstert ihr etwas zu, was nehme ich mal an, keiner von euch. Also sie sieht, dass sich ihre Lippen ganz leicht bewegen, aber ihr hört nicht, was sie sagt. Und Ila sagt dann daraufhin, dass offensichtlich etwas passiert ist, was große Tragweite haben wird auf den Lauf dieser Welt. Sonst wärt ihr als Gruppe und die anderen Ältesten nicht hier. Was ist passiert?
Ich gucke zu Unuk.
Die nickt dir zu?
Im Sinne von... du nickst mir zu? Also die Frage ist, ob du das erzählen wolltest. So ein bisschen...
Also, ich nicht.
Ich gucke dich an, weil ich mir unsicher bin, ob ich das jetzt vortragen soll oder du, weil du ja sie offensichtlich schon irgendwie kennst. Deswegen halte ich kurz deinen Blick stand.
Okay. Wenn Unuk sieht, dass Flix ein bisschen zurückhaltender ist als sonst, tritt sie an das näher an das Bett der Ältesten heran. Und streckt den Flix zugewandten Arm in Richtung Flix aus und winkt sie so heran. Dann würde sie sich quasi vor das Bett setzen auf den Boden, der auch ausgelegt ist mit Teppichen. Und würde anfangen zu berichten von dem, was sie gesehen haben, aber auch zu Flix gucken und schauen, ob Flix auch kommt und sich neben sie setzt.
Ja, das hätte ich, genau das würde ich tun.
Und dann berichtet sie davon, dass sie eben einmal diesen Traum gesehen haben, der aufgehört hat zu sein. Und dass sie ein anderes Mal in diesem Minentraum waren und dort eben diese seltsame Gestalt beobachtet haben, die das gleiche Symbol auf dem Rücken hatte wie die Segel der Schiffe, die Utik angegriffen haben. Und dann sieht sie zu Flix, um Flix zu ermutigen, auch ergänzend was zu sagen.
Ja, wir haben auch ein Artefakt bergen können, einen alten Handschuh. Wir wissen momentan noch nicht, ob er uns vielleicht hilft, die Feinde zu besiegen. Wir wissen auch nicht, wie soll ich sagen, wir fühlen uns vielleicht auch ein wenig...
Hast du das gesagt oder hast du den Handschuh auch rausgeholt?
Ich habe den Handschuh ich hole ihn raus und lege ihn so aufs Bett und würde versuchen, wenn es erlaubt ist, ich gucke mich nochmal so um, ihre Hand nehmen und den auf den Handschuh legen, damit sie das tasten kann. So, also falls ihre Hand das nicht merkt, also den Weg nicht findet.
Ich würde schätzen, dass Ila den Handschuh entgegennehmen würde, um ihm Anna
okay,
zu überreichen.
So. Genau. Ja. Als du den Handschuh rausholst, dann geht so ein... Also spürst, hörst du, dass die anderen Ältesten kurz nach Luft schnappen. Auf eine überraschte Art.
Und auf der einen Seite spüren wir selbst, sage ich zu der alten Frau, dass wir schon irgendwie etwas machen müssen und auch machen wollen. Meine besten Freunde und meine Crewmitglieder sind ebenfalls Traumgeborene und was auch immer passiert, ich würde es mir nie verzeihen, nicht alles dafür getan zu haben, sie davor zu bewahren, zu sterben, weil ihr Traum zerstört wird. Das heißt, wir würden gerne etwas tun, wir wissen nur nicht was. Und deswegen sind wir hier.
Ihr könnt sehen, wie Ana mit ihren zittrigen Fingern über den Handschuh fährt. Wir hatten, glaube ich, auch mal erklärt, dass es der rechte Handschuh ist. Und dann Ila etwas zuflüstert, woraufhin Ila ein sehr bedrücktes Gesicht macht und dann sagt, dass der Handschuh der rechten Hand der schwarzen Flamme ist, womit die anderen Ältesten offensichtlich was anfangen können, Unuk und ihr nicht, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, nie gehört.
Nee.
Ja, nie gehört.
Und daraufhin einen der Ältesten, die mit euch mitgekommen ist, und zwar Atuat, sich kurz umsieht und dann sagt, ganz kurz, Unuk, reden die sich, also gibt es irgendeine Anrede der Ältesten untereinander?
Die reden sich mit ihren Namen an.
Okay.
Aber können wir das so schön weird machen, bitte, dass sie sich siezen, nee, dass sie sich duzen und dann aber mit dem Nachnamen, also wie die Lehrer.
Oh.
Nee, können wir bitte nicht.
Okay, also das Ding ist, die haben keine Nachnamen, weil in dem Moment, wo sie Älteste geworden sind, hat jedes Mitglied des Ältestenrats einen neuen Namen bekommen.
Moment. Das heißt, du hast einen Nachnamen?
Ja, Unuk wird bestimmt einen Nachnamen haben.
Okay.
Kunu.
Oh Gott.
Was?
Naja. Jedenfalls, auf die Aussage von Ana, die stille postmäßig durch Ila kommt, hin, dass es die rechte Hand der schwarzen Flamme ist, sagt Atuat dann, dass mit dem, was ihr berichtet habt und all den Berichten in letzter Zeit, alles darauf hindeutet, dass der Krieg der Flammen wieder entbrannt ist. Und jetzt kann Unuk gerne überlegen, ob sie weiß, was das bedeutet oder schon mal davon gehört hat.
Wahrscheinlich hat sie schon mal was davon gehört, so am Rande. Aber das ist eher eine Information, über die sie keine Details hat.
Alles klar. Das macht nichts, denn du hast ja auch noch Leute mit dir, die auch keine Ahnung haben. Deswegen kriegt ihr alle einen kurzen Fill-in, was das bedeutet. Die lassen euch nicht einfach stehen und sagen, oh, der Krieg der Flammen, ihr wisst schon, was das heißt, und gehen dann.
Ja, so macht mal bitte. Bitte löschen.
In dem Moment, wo der Krieg der Flammen erwähnt wird, verlagert Unuk so, also die sitzt ja vor dem Bett so ein bisschen so auf ihren Unterschenkeln quasi, wenn ihr euch das vorstellen könnt, ne? Wie wenn man auf einem Tatami unter einem Kotatsu sitzt.
Es ist so schön, also alles davor hat mir mehr geholfen, aber ich weiß trotzdem, was du meinst.
Also sie sitzt halt so quasi mit ihren Pobacken auf ihren Füßen, ne? Die Beine so unter, ja, ich weiß nicht,
wie die Oberschenkel.
Ja. Ja, und sie verlagert halt, als das so erwähnt wird, kurz so ihr Gewicht von einer Seite auf die andere so ein bisschen, also so leicht so ein bisschen Unruhe, auch wenn sie nicht genau weiß, was das bedeutet, weiß sie, dass es nichts Gutes bedeutet.
Klingt jetzt auch nicht so sehr positiv. Der Krieg der Flammen auf einer Eiswelt.
Ja. Da offensichtlich davon ausgegangen wird, dass Unuk ja noch weiß, was das bedeutet, das habt ihr ja schließlich alle als Kinder mal gelernt, wird den anderen erzählt, dass der Krieg der Flammen angeblich euch wird erzählt, dass der Krieg der Flammen ein Ereignis war, das der Eiswelt vorausging und durch das Eiselementar beendet wurde. Und das ist im Prinzip auch schon das große Ganze, was erzählt wird, dass die alte Welt, die sich das Eiselementar herumgeschlungen hat, dabei untergegangen ist, dass die Flammen verschwunden sind und das war's. Das Ding ist, ich weiß übrigens nicht, also eventuell habt ihr so eine Variation davon in eurem Lokalen, so wie ihr aufgewachsen seid, schon mal gehört. Das Ding ist aber, dass sie euch jetzt quasi vermitteln, dass das nicht nur eine Geschichte ist, sondern genauso passiert ist und dass aber mehr dahinter steckt. Und zwar gab es zwei Flammen, die schwarze und die grüne Flamme, die stellvertretend für zwei mächtige Magier stehen, die miteinander im Clinch lagen. Und das Ganze ist so weit eskaliert, bis der Magier der grünen Flamme dann das Eiselementar erschaffen hat und damit dann dem Ganzen ein Ende gesetzt hat. Mit dem Haken, dass beide Magier theoretisch noch leben.
Theoretisch?
Genau. Also soweit sie wissen, sind die beiden eingefroren und ihr Bewusstsein ist Teil des Bewusstseins des Eiselementars geworden. Das heißt auch, dass alle paar Jahrhunderte, Jahrtausende, es ist nicht ganz so klar, das Eiselementar, was sich ja daran an diese beiden Zauberer erinnern kann, von diesen beiden Zauberern träumt. Und wenn es von den beiden Zauberern träumt, dann erschafft es die beiden Zauberer. Und dass diesen Zeitpunkt, an dem es anfängt, davon zu träumen, bis zu dem Punkt, wo es dann wirklich von den beiden Magiern träumt, gewisse Zeichen vorausgehen. Und diese Zeichen, wenn es nach Arthuat geht, mehren sich gerade.
Nach was?
Aber also
nach der Ältesten, die euch die Geschichte erzählt.
Ach so.
Habe ich das jetzt? Aber ich hatte es so verstanden, dass die gesamte Welt das Eiselementar ist. Das heißt, der Zauberer hat eine Welt erschaffen oder ist das Eiselementar nur ein Teil der Welt? Oder?
Wir hatten mal gesagt, dass das Eiselementar eine mehrere Kilometer dicke Schicht ist, die sich um die alte Welt drumherum gelegt hat. Also wenn ihr bis ganz unten bohren würdet, würdet ihr auch wieder auf die alte Welt kommen. Deswegen gibt es ja auch noch Städte und Orte, die nicht aus Träumen entstanden sind.
Mhm, okay.
Okay. Flix ist erstmal ein bisschen so, sitzt so mit dem Mund offen, so, okay, weiß noch nicht so richtig, was sie damit anfangen soll.
Und können wir in irgendeiner Weise verhindern, dass das Eiselementar Magier träumt?
Wenn das schon mal passiert, also ich tatsächlich, Maggie hat zu solchen Geschichten schon gehört, die ist ja schon ein bisschen rumgekommen, also quasi so ein Erschaffungsmythos und hey, da war irgendwie mal vorher was mit Feuer, ist jetzt ja nicht unbekannt, hat das natürlich für Legenden gehalten, aber wenn die das so wissen, dass das Eiselementar von den Träumen und sowas ist, ist das quasi schon öfter passiert und wurden die dann quasi schon mal wieder besiegt oder wie war das bisher?
Es gibt Aufzeichen davon, dass das bisher zweimal passiert ist. Und die ist jetzt nicht so, dass es alle 1000 Jahre exakt passiert, sondern es passiert einfach irgendwann. Und nach dem ersten Mal hat sich der Stamm von UNO gegründet, um auf sowas in Zukunft zu achten und wenn möglich es zu verhindern. Es ist aber nicht ganz klar, ob es davor nicht schon mal passiert ist.
Und warum zweiten Mal?
Beim zweiten Mal war der Stamm von UNO da, deswegen gibt es da etwas bessere Aufzeichnungen von. Und was ich euch sagen kann, was quasi eure Mission ist, jetzt nicht eure Mission im Sinne von ihr als Gruppe, sondern insgesamt von denen, die das Eiselementar schützen wollen, ist, die Anhänger der schwarzen Flamme aufzuhalten, logisch. Und wenn möglich, den Magier der grünen Flamme, falls er vielleicht schon irgendwo sein sollte, zu beschützen.
Ah, okay, ist also schon so, dass die quasi, der Grüne ist schon der Gute, also zumindest laut dieser Geschichte.
Genau, der Grüne ist ja der das Eiselementar erschaffen hat.
Okay, dass die alle beide irgendwie Ärsche waren und nur einer halt den anderen dann umgeknüppelt hat.
Ich sag's nochmal, als du gefragt hast, ob er der Gute ist, darauf habe ich nicht geantwortet, aber er hat das Eiselementar erschaffen.
Okay, verstehe.
Und das heißt quasi,
dass... Nein, deswegen ist es ja der Gute, ganz offensichtlich, weil es als Eiselementar, ja, verstehe.
Und Flix fällt so ein bisschen ins Wort. Und warum verschwinden jetzt die Träume?
Die Träume verschwinden, weil die Anhänger der schwarzen Flamme versuchen, das Eiselementar zu stressen.
Und also damit, das heißt, aber das, was wir getroffen haben, was die Träume kaputt macht, ist noch gar nicht der schwarze Magier, sondern nur irgendwelche
rechte Hand.
Genau.
Ja, okay.
Und
das Problem ist, wenn das Eiselementar gestresst wird, dann hat es mit höherer Wahrscheinlichkeit Albträume. Und das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser Träume der Traum des schwarzen Magiers ist.
Okay, also der schwarze Magier ist potenziell noch gar nicht wieder da, sondern nur seine Schergen. Und sie versuchen quasi den durch diese Traumzerstörung das so zu drehen, dass er den wieder erweckt, wieder träumt.
Genau. Und das große Endziel ist, diese Version der schwarzen Flamme wäre noch in Ordnung. Das Problem ist bloß, dass diese Version dann versuchen wird, die echte schwarze Flamme zu wecken, die irgendwo im Eis eingeschlossen ist.
Okay, das heißt, es sind im Prinzip irgendwelche, ich nenne es mal Kultisten, sozusagen das Eiselementar loswerden wollen.
Genau. Also im Prinzip könnt ihr es euch so vorstellen, was die versuchen ist, einen Avatar zu erwecken, und dieser Avatar kann dann die tatsächliche Person erwecken.
Ganz schön viel geweckt.
Ja.
Okay.
Astiana.
Und wenn ich das jetzt zusammenrechne, also es gibt im Grunde zwei Ziele. Einmal, wir müssen die schwarze Hand daran hindern, Flamme, die Träume Flamme, zu zerstören. Schwarze Flamme. Daran, die Träume zu zerstören. Und wir müssen den grünen Magier finden und beschützen. Dann habe ich eine Frage. Auf der Karte, die wir da oben an der Decke gesehen haben, lässt sich da vielleicht irgendwie eine Art Muster erkennen? Also wo die angefangen haben und welche Träume daraufhin zerstört sind? Weil dann, also meine Idee ist ja, wenn der grüne Magier da ist, schon, dann wäre der ja bestimmt auch daran interessiert, dass nicht weitere Träume zerstört werden würden. Und wenn wir wissen, wo der nächste Traum eventuell zerstört wird, könnten wir da sein, versuchen das zu verhindern. Und ich gehe davon aus, dass auch der grüne Magier das vielleicht versuchen wird. Und vielleicht treffen wir ihn dort.
Ja, wenn der grüne Magier schon da ist, ne, das wissen wir ja nicht.
Genau. Aber so oder so müssten wir ja trotzdem versuchen, die Träume zu verhindern. Also die Zerstörung der Träume zu verhindern. Weil es könnte ja auch sein, dass der Schwarze kommt und der Grüne noch gar nicht da ist.
Der Grüne mag ja denn auch irgendwelche Anhänger oder sind das de facto im Prinzip die Leute?
Es sind im Prinzip die Leute und alle, die daran interessiert sind, dass der Träumer weiterschläft.
Also nochmal zur Frage, gibt es an der Karte was? Frage ich, also gibt es da eine Art Muster? Frage ich an die Ältesten gerichtet.
Ja. Artuat wird dir antworten, dass sie glaubt, ein Muster zu erkennen. Aber wenn es das ist, dann ist es ziemlich wirr. Und sie vermutet, dass sie im Moment noch versuchen, bewusst zu verschleiern, von wo aus die Anhänger der schwarzen Flamme eigentlich agieren. Aber dass ihr das euch gerne zusammen ansehen könnt.
Okay, dann würde ich genau das machen und würde mich aber noch bei Anna bedanken für ihre Führung und ihr die Hand streicheln. Und dann weiß ich gar nicht, ob man das macht, aber mir ist so. Und dann würde ich aufstehen und sagen, los geht's.
Lasst ihr den Handschuh da?
Ist eine gute Frage.
Kann der irgendwas?
Für mich war der Handschuh vor allem in dem Moment auch als, ich will nicht sagen Beweis, aber dient auch der Glaubwürdigkeit dessen, was wir natürlich erlebt und haben. Das war mir eigentlich vor allem das Wichtige. Es wäre mir im Grunde jetzt nicht wichtig, dass wir ihn unbedingt mitnehmen. Ich würde ihn aber auch mitnehmen. Wenn sie uns den wiedergeben, dann würde ich ihn wieder einpacken.
Also das ist offensichtlich überliefert, dass die rechte Hand der schwarzen Flamme so einen Handschuh anhat. Oder zwei. Und deswegen wurde das erkannt.
Ich glaube, den Typen würden wir auch so wiedererkennen.
Ich würde einfach mal ganz offen fragen, kann der Handschuh irgendwas? Ein nützliches Hilfsmittel im Kampf gegen die Heinis oder...
Ich glaube, er hat beim letzten Mal erklärt, dass er rein symbolische Bedeutung hat.
Wissen wir denn, oder können Sie uns vielleicht erklären, irgendjemand, wie der die Träume zerstört? Also wir haben jetzt ja bloß, der hat ja irgendwas rausgehauen. Was war das? Also wie kriegen die das hin? Was können die, dass die Träume zerstören können? Einfach draufhauen.
Das Ding ist, jeder Traum hat, also erklären Sie euch, jeder Traum hat im Prinzip einen Kern. Der ist mal größer, mal kleiner. Aber wenn dieser Kern zerstört wird, dann ist der ganze Traum zerstört. In diesem Kern sitzt im Prinzip auch die ganze Essenz und Magie des Traums.
Mhm.
Das heißt, je größer der Traum, desto größer ist auch dieser Kern. Und sehr kleine Träume haben eben sehr kleine Kerne. Aber und im Strich gilt es nur, die zu finden und dann zu zerstören, wenn man den Traum zerstören möchte.
Aber Sie haben sich ja jetzt bis jetzt noch nicht auf kleine Träume konzentriert, sondern tatsächlich, also mir fällt der Name nicht mehr ein, aber die Stadt, aus der wir geflohen sind, war ja schon irgendwie größer. Ja, nein, vielleicht.
Ach, Anun? Anun meinst du?
Die erste Stadt, in der wir das
ich glaube, so ein Riesending war das auch nicht. Oder? Ja, quasi.
Also, die Träume, die ihr bisher gesehen habt, die zerstört wurden, waren nicht annähernd so groß wie ein Traum, der eine komplette Stadt beherbergt, ja.
Also, trotz Hafen und so war das jetzt nicht gigantisch.
Nee.
Okay, befürchten wir, dass der Angriff quasi, den wir vereitelt haben, dazu eigentlich geplant war, das auch diesen Traum zu zerstören, oder hatten die irgendwo noch was ganz anderes vor? Also was denken die Ältesten, was der hier wollte?
Die denken, dass der Angriff geplant war, einfach um den Stamm davon abzubringen, einzugreifen. Das ist eine relativ offensichtliche Kriegserklärung, dass sie nicht länger im Geheimen agieren und versuchen, es zu verschleiern, sondern jetzt sehr offen vorgehen.
Also die Anhänger der Schwarzen Flamme wissen offensichtlich auch, was wir jetzt wissen, dass Unuk-Stamm quasi so ein bisschen der Gegenspieler oder zumindest einer der Gegenspieler ihrer Schwarzen Flamme ist.
Könnt ihr uns denn was zu den... Es wirkte ja jetzt durchaus schon so, als wären die... So außer ich habe es jetzt komplett falsch verstanden, als wären die irgendwie mächtiger, stärker als irgendwie Hinz und Kunz. Jetzt irgendwas dazu sagen, wie Stärken, Schwächen die haben?
Die Schwarze Flamme oder die Unux-Clan?
Schwarze Flamme, ich will jetzt nicht wissen, was Unux-Clan für Schwächen hat. Das ist ja nicht besonders viel. Den möchte ich ja nicht kaputt hauen.
Also vielleicht für mich nochmal zum Verständnis, das hat uns Unux wahrscheinlich erzählt, dass diese der Laden, wo wir da gerade sind, die sammeln Wissen. Das ist jetzt nicht quasi irgendwie eine Armee oder sowas, sondern dass sie sind einfach nur die quasi eine Art Wächter des Wissens um die ganze Schwarze, Grüne Flamme, Elementar und sowas. Also das ist nicht so, dass die jetzt aktiv losziehen und schon in der Vergangenheit die Schwarze Flamme aktiv bekämpft haben oder so. Also mich interessiert noch, wie die früher besiegt worden sind, quasi, wenn das schon zweimal passiert ist. Weil dann können wir das ja auch genauso machen. Idealerweise.
Wir hätten gerne eine Bauanleitung für Besiegen der Gegner.
Es ist ja schon mal ganz gut zu wissen, wie wurde das verhindert? Oder hatten die damals einen anderen Modus operandi? Haben die quasi da gar keine Träume zerstört, sondern irgendwas anderes gemacht? Also was ist überliefert, wie die bekämpft worden sind damals?
Ja. Beim ersten Mal war der Sieg im Prinzip dadurch, dass die Anhänger der grünen Flamme da waren, als der Traum der schwarzen Flamme entstanden ist. Und Träume entstehen ja nach und nach. Das ist ja nicht so, dass man mit dem Finger schnippst und der Traum ist da, sondern die entwickeln sich erst noch und diesen Traum zerstört haben, bevor der schwarze Magier selbst wirklich in seiner Blüte war.
Mhm.
Und beim zweiten Mal haben sie den grünen Magier gefunden und der hat sich dann im Zweikampf dem schwarzen Magier gestellt. Was damit geändert hat, dass beide verschwunden sind.
Und wenn du sagst, Grünmarke gefunden, dann war das der Avatar des Grünmarkers, ja?
Genau.
Okay.
Sorry, ja. Also im Prinzip das Wichtige ist, dass das Eiselementar sich so daran erinnert, dass die beiden Magier exakt gleich stark sind. Das heißt, wenn ihr dafür sorgt, dass die beiden aufeinandertreffen und niemand sonst eingreift, dann ist die Annahme, dass es immer zu einem Unentschieden kommen wird und beide verschwinden.
Okay, und wie gesagt, im Moment ist der schwarze Magier und sein Traum ist noch nicht da. Gehen wir davon aus zumindest.
Ja.
Weil sonst würden da quasi schon, wären schon schlimmere Sachen drin, sondern es sind nur in Anführungsstrichen die Anhänger, die aus welchen Gründen auch immer jetzt gerade sich wieder sammeln und das einfach nochmal versuchen.
Genau.
Wir wissen nicht, warum man da so lange warten muss, ja. Also was da quasi, was sie dazu bewegt, gerade jetzt diese Chance zu ergreifen, ob die sich irgendwie wieder aufladen müssen oder weiß ich nicht. Was haben die letzten 1000 Jahre gemacht, die Anhänger der schwarzen Flamme?
Na, vielleicht versuchen sie ja auch, den schwarzen Magier vor dem Grünen zu wecken.
Ja, aber warum machen wir das nicht in Zeit? Warum geht da so viel Zeit dazwischen?
Möglicherweise, weil nur der Avatar wissen kann, wo der tatsächliche Magier ist.
Ja, aber der Avatar ist ja noch gar nicht da.
Ja, aber die stressen ja das Eiselementar, um den Traum mit dem schwarzen Magier, also dem neuen Avatar, zu provozieren.
Ja, aber warum stressen die das Eiselementar nicht bußgängig? Also warum warten die 1000 Jahre oder wie auch immer das ist, bis sie wieder anfangen, diese Träume zu zerstören? Also für mich ist die Frage, wo kommen die Anhänger der schwarzen Flamme her? Weil ich habe verstanden, der Oberchef ist im Eis. Ein Avatar ist noch nicht erträumt, weil der muss erst geträumt werden vom Eiselementar, damit er da ist. Wer sind diese Menschen oder Typen, die jetzt quasi drumrum quasi den ersten Schritt machen, um das Eiselementar zu kriegen, den Avatar zu träumen? Und was hat sie dazu animiert, jetzt ausgerechnet zu machen und nicht schon vor einem Jahr oder vor 100?
Na, vielleicht werden die Anhänger auch durch einen Albtraum getriggert und das Eiselementar hatte einfach lange Zeit keine Albträume. Und vielleicht sind die ja auch schon länger tätig, aber haben sich eher so in kleineren Träumen, also eher kleinere Träume zerstört.
Okay, du meinst, die waren einfach noch nicht stark genug, ja? Das ist ja quasi wahrscheinlich dann so, dass wir erklären uns jetzt, dass die, wenn die vernichtet worden sind oder wenn der grüne Magier den Kampf gewonnen hat, whatever, dass die dann quasi so zurückgeschlagen werden, die Anhänger, dass sie entweder, was weiß ich, mitsterben oder keine Lust mehr haben und sich dann quasi erstmal wieder sammeln müssen, beziehungsweise erstmal wieder neue, aus Albträumen entstehende Anhänger erst entstehen müssen, bis sie sich so zusammenrotten können, dass sie sich so organisieren können, wie es jetzt gerade eben der Fall ist.
Mhm. Das wäre meine Vermutung, ja.
Du sagst uns Bescheid, Björn, wenn wir irgendwo komplett falsch abbiegen. Du musst ja nicht Ja und Amen sagen, aber...
Nee, ich finde das gut. Ich würde das auch so vermuten.
Schön.
Danke, sehr hilfreich.
Okay, also wir müssen entweder... Okay, die Anweisung haben wir gekriegt. Entweder den grünen Magier finden oder die schwarze Flamme so weit bekämpfen, dass die ihren schwarzen Flammentraum gar nicht erst wieder aufbauen können. Damit das nicht passiert. Aber ich glaube tatsächlich, die grüne Flamme zu finden, ist wahrscheinlich irgendwie cooler, weil der weiß, was er tut. Was können wir hier zu viert oder wie viele Leute wir auch noch finden, ausrichten gegen so eine ganze Armada? Oder wir haben es schon geschafft, vielleicht hatten die nur zwei Schiffe.
Na, ich wollte gerade...
Es ist auch noch nie was schief gegangen,
wenn du das laut geäußert hättest, hätte ich dir gesagt, was wir geschafft haben. Du weißt doch, was wir geschafft haben. Wir haben zwei ihrer Schiffe besiegt. Wenn wir zwei besiegen können, dann schaffen wir auch noch mehr.
Ja, wir müssen es erstmal finden, ne?
Und genau deshalb.
Aber wir haben ja gefangen
müssen genommen. Deshalb müssen wir zur Karte, genau. Und die Frage ist, was haben die Verhöre gebracht?
Wir hatten Gefangene genommen, oder? Also zumindest ein paar haben wir rausgefischt. Kann mich auch erinnern.
Ja.
Na, klingt doch nach einem Plan. Also ich befürchte leider, dass den schwarzen Tücken, die rechte Hand der schwarzen Flamme zu finden, einfacher wird als die grüne Flamme, weil da haben wir zumindest Leute, die wir fragen können. Es sei denn, die Unux-Clan weiß irgendwas, hat eine Vermutung, wie wir den finden, den grünen Flammerisch. Beziehungsweise, das ist ja wieder, der ist ja noch nicht mal, wie findet man den? Der muss ja auch erstmal geträumt werden, richtig? Ja, aber der Avatar, wenn der noch nicht geträumt worden ist, ja, dann herzlichen Glückwunsch.
Oder können wir das Gedächtnis des Eiselementars so verändern, dass es die beiden Zauberer vergisst?
für mich ist die spannende Frage, wenn Albträume das Eiselementars dazu führen, dass der Avatar der schwarzen Flamme wieder erträumt wird. Wie erträumt das Eiselementar durch welche Sache den Avatar der grünen Flamme? Also was können wir tun, dass die andere Richtung quasi entsteht?
Ja.
Das ist eine spannende Frage. Das Ding ist, dass die beiden miteinander zusammenhängen. Das heißt, es ist im Prinzip das Gleiche. Also du kannst, wenn du das Eiselementar stresst, wird es zwangsläufig von der schwarzen Flamme träumen, dann wird es auch von der grünen Flamme träumen. Die Frage ist halt nur, was passiert zuerst.
Ah, okay. Das ist okay.
Also ihr könntet jetzt auch rausgehen und Träume kaputt machen.
Ah ja, genau, wir beschleunigen das Eis ein bisschen, um den grünen noch. Jetzt wissen wir, wie es geht.
Nee, das machen wir nicht.
Also ich hätte großes Interesse daran, tatsächlich diesen grünen Magier-Avatar, grüne Flamme zu finden. Ich würde gerne rauskriegen, ob irgendwo, weil den als Verbündeten zu haben, ist, glaube ich, cooler, als jetzt auf eigene Faust loszustopfen und jetzt irgendwo die schwarze Flamme alleine zu bekämpfen.
Ja, allerdings ist es natürlich auch so, dass wir null Anhaltspunkte haben, wo der Typ rumhören könnte. Nö,
das müsste man jetzt mal hier fragen. Wenn es jemand weiß, dann hier Unux-Laden. Die haben ja Aufzeichnungen. Die sind ja bestimmt, wo er das letzte Mal erschienen ist und ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, den zu finden. Mit so einer Karte zum Beispiel.
In der Tat. Ich nehme einfach an, ihr habt diese Diskussion noch im Haus, in der Hütte, oder?
Oder auf dem Weg dahin, je nachdem.
Ja. Unuk, du siehst, dass Ana Ila etwas zuflüstert, woraufhin Ila ein besorgtes Gesicht macht, ihr etwas zurückflüstert und dann wieder eine Antwort bekommt, mit der sie scheinbar nicht ganz so zufrieden ist. Mhm. Dann aber nickt und zu euch sagt, aber also sie sagt es quasi zur Gruppe, aber sie richtet es an Unuk, dass es einen Weg gäbe, um euch zu helfen, wenn ihr wirklich den Magier der grünen Flamme finden wollt, um das zu unterstützen. Aber dafür müsst ihr natürlich mit in die Artefakthöhle kommen.
Bei diesen Worten springt Unuk sofort auf. Ne? Also so schnell kann man gar nicht gucken, wie sie von ihren Knien wieder auf ihren Füßen ist. Und sagt, die Artefakthöhle?
Da kommt natürlich auch der Handschuh mit hin.
Also da war ein großes Fragezeichen und eine große Überraschung und große Augen involviert, ja.
Ja, Unuks Augen sind mindestens so groß wie die von Maggie aus einem anderen Grund.
Okay. Ihr werdet aus der... Ja?
Alles gut, warum blöder Witz, mach ab, sehen wir weiter.
Hör ich mich später an. Ihr werdet aus der Hütte geführt von Kaya und dann wieder in Richtung des Archivs. Allerdings diesmal nicht ins Archiv rein und nach links, sondern ins Archiv rein und dann nach rechts. Und zwar gibt es dort eine große Tür, vor der nochmal zwei Wachen stehen, die ihr vorher nicht gesehen habt, weil ihr in die andere Richtung gelaufen seid. Ihr dürft hier passieren und dahinter befindet sich auch ein größerer Raum, nicht annähernd so groß wie die Höhle mit den ganzen Büchern, aber auch mit dutzenden Regalen, in denen fein säuberlich sortiert Gegenstände liegen, mal größer, mal kleiner und interessanterweise alle mit wie in einem Museum mit einem kleinen Bändchen dran und einem Schild.
Boah, Flix, das ist doch was für dich. Eine große Sammlung von Zeug.
Oh, weia.
Ja, auf jeden Fall. Also je nachdem, was das für Zeug ist, alles ist Flix am Durchdrehen, am Hin- und Herlaufen und gucken.
Werden wir da irgendwie davon abgehalten, dort alles anzutatschen? Bestimmt.
Ja, wenn das alles so ein Glasvitrin ist, dann touche ich die halt voll. Das ist relativ egal.
Nee, das liegt alles offen in den Regalen.
Ach so.
Das ist schon sehr verlockend, oder?
Er steht auf jeden Fall, aber auch, boah, guck dir diesen
nochmal die Dimension, an, so von der Anzahl, wie viele Objekte sind das ungefähr?
Wie viele Objekte?
Also wenn ich mir das, oder wie viele Räume, whatever, also wenn dieses Museum ist, ist es quasi ein Computerspielmuseum oder eher ein Museum?
Nee, es also, ist eher
wie absurd. Also ich würde schätzen, es ist eher so wie die Reservatenkammer in einem Museum. Es ist nicht kein Museum zum Anschauen.
Genau.
Ah, okay. Das ist so. Und es ist nicht so wie bei Indiana Jones und die Bundeslade.
Nein.
Großer Lagerraum. Okay.
Also Flix läuft eher so von dem einen Nippes zum nächsten und nimmt die, glaube ich, auch so in die Hand. Wofür ist das hier gut?
Ja, steht ja oder, dran. Lies doch mal ein paar Schilder vor.
Und das hier?
Oh Gott.
Was macht man da?
Wenn
Unuk das mitbekommt, ne, läuft sie hinter Flix her und nimmt so... total vorsichtig, als ob jeder Gegenstand wahnsinnig zerbrechlich und fragil wäre.
Genau,
und
ich drück dir halt.
Nimmt sie die wieder halt, so aus der Hand und kommentiert so, was auf dem Etikett steht und packt es wieder vorsichtig an die Stelle zurück. Bis
was
zum
steht
nächsten.
Da? Fabergé-Ei?
Schlafen da welchen Zerstörung plus 5.
Genau, und ich nehme immer ein
Zimmer.
Genau, ein und nächstes Ding und drückt dir immer wieder die nächsten Teile so in die Hand und denkst so, wow, guck dir das mal an, ich habe noch nie gesehen.
Excalibur.
Maya würde übrigens auch so ein bisschen, aber vorsichtig versuchen herauszufinden, was das alles tut. Und die Mechaniken und so dahinter verstehen.
Und Flix ist im Tunnel, ne? Also, wenn ihr da jetzt Sachen besprecht,
gehe davon aus, dass die uns Bestimmtes da zeigen wollen. Die sagen ja nicht, wir gehen jetzt mal hin und mal gucken wir mal, sondern ich würde hoffen, dass wir zu speziellen
ja, es ist Dingen auch kein, sucht euch was aus.
Ja.
Nee.
Nee, so aber ist es nicht. Die Artefakte finden uns.
Aber vielleicht lerne ich ja was Tolles, was ich anwenden kann.
Aber es ist auch nicht so, dass irgendwer jetzt groß ein Problem damit hätte, dass Flix, ne? Also diese Artefakte sind ja Objekte der Studie und solange Flix nichts kaputt macht, wird wahrscheinlich keiner was kommentieren.
Genau. Aber es sollte schon da bleiben. Bitte.
Ja, darauf achtet Uluk.
Na, das sind übrigens auch ein Check auf.
Dazu kommen wir gleich. Es sind übrigens auch ganz verschiedene Größen. Also ihr habt da unter anderem so eine Kleinigkeiten, ein Glas, wo ein Reiskorn drin ist, okay, weird, und dann eine große Kanone auf zwei Rädern in der Form eines Drachens.
Okay.
Wo fragwürdig ist, wie die durch den Höhleneingang gepasst hat, die ist trotzdem hier. Also es ist nicht so, dass es alles gleiche Größe hat. Es sind wirklich sehr verschiedene, es ist ein buntes Sammelsurium von verschiedenen Dingen.
Also auf der Drachenkanone, da sitzt Flix, da saß Flix auf jeden Fall schon mal drauf.
Mit der Langlaufen würde ich Unruh mal kurz fragen, hey, was ist das alles für ein Zeug? Und sammelt ihr das auf euren Reisen und lagert das dann hier ein? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also ich weiß nicht, was alles davon ist. Ne? Also sagt sie so, während sie Flix einen Gegenstand aus der Hand nimmt und dann so ein bisschen hinter Flix her ist und wieder zurück ins Regal packt und dann hinter Flix her ist und Flix von der Drachenkanone quasi wieder runterzerrt. Also das sind ganz unterschiedliche Sachen. Manche sind von Träumen, die auch vergangen sind und manche sind von Träumen, die nie ganz fertig geworden sind und andere sind aus der Zeit vor den Träumen und alles Mögliche, alles was wichtig oder interessant ist, was uns hilft zu verstehen.
Wie zum Beispiel, mein Blick fällt auf einen Gegenstand links oben im Regal. Was ist das? Du musst ein Beispiel haben. Ich finde also klar, du hast jetzt schon irgendwie eine Drachenkanone, aber was hat das für eine Relevanz? Warum ist das hier? Außer, dass es cool aussieht.
Unuk folgt Maggies Blick und Flix scheint für einen Moment von irgendwas so gebannt zu sein und sich nicht von der Stelle zu rühren.
Ist das ein Hut?
ich sehe gerade bestimmt so eine Lavalampe zu oder sowas.
Oh, okay.
Lavalampe.
Lavalampe. Definitiv aus der Zeit vor dem Traum. also das Objekt oben auf dem Regal, zu dem Maggie schaut, sieht auf den ersten Blick wie eine Glaskugel aus. Unuk greift dann tatsächlich nach oben und nimmt es behutsam vom Regalbrett runter und hält es Maggie hin und sagt, ja, das ist ein interessantes Ding. Keiner weiß so richtig, wo es herkommt, aber es war eines Tages einfach da. Und wenn man es so schüttelt, dann fällt da so glitzernder Staub. Hält sie das schüttel vor? Mal. Maggies, ja, und schüttelt es und das ist tatsächlich so eine kleine Landschaft mit ein paar Bäumen und so ganz, 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 ganz kleinen Tieren und wenn sie es schüttelt, dann fällt da tatsächlich so, also stiebt so glitzernder Staub auf und der fällt dann so ganz langsam auf die Landschaft runter.
Nee, cool.
Hältst du das Ding auch fest, Maggie?
Ja. Wenn ich darf.
Ja. Mal schütteln.
In dem Moment, wo Maggie das Ding berührt, fangen die kleinen Figuren auf der Landschaft sich an zu bewegen.
Was?
Passiert das normalerweise nicht? Hallo? Wink rein.
Flix kommt gleich angerannt. Wow. Ist das cool. Was passiert da gerade?
Da schneit's drin.
Oh, und die Tiere bewegen sich. Maggie, wie hast du das gemacht?
Ich habe einfach nur angepasst. Wahrscheinlich Eis drin.
Okay, dann nimmt Unuk Maggie die Schneeknügel wieder aus der Hand.
Tiere hören sofort auf, sich zu bewegen.
Guckt so rein, ne? So von allen, aus allen Blickwinkeln, die ihr so möglich sind, wenn sie das Ding vor ihr Gesicht hält. Schüttelt's, sieht das zu erwartende Bild, Glitzerstaub steht auf, fällt langsam wieder runter und dann drückt sie es Maggie wieder in die Hand.
Geht die los, nehme ich an.
Ja, sorry, war gerade nicht wie eine Frage.
Ja, schön. Wow.
Wie machst du das?
Ich halte es in der Hand.
Das ist noch nie passiert, Maggie.
Ich habe es ja auch noch nie in der Hand gehalten.
Ja, aber viele aus dem Stamm haben es schon in der Hand gehalten. Und ich habe, sowas hat noch keiner gesehen.
Hat jetzt noch nie ein Eisflüsterer oder eine Eisflüsterin hier?
Ich glaube nicht.
Maggie, komm mal mit, da drüben steht eine Kanone, fass die mal an.
Vielleicht kann man die laden mit Schneekugeln.
Ich nehme dich, glaube ich,
nein, ich fange jetzt nicht an. Vielleicht sollte ich jetzt hier nicht alles anfassen, nee, who knows.
Ich ziehe dich einfach an und dann drück deine Hand so drauf und guck einfach, was passiert. Weißt du, was ich meine?
Nein, ich glaube nicht, dass ich jetzt hier alles aktiviere, aber es war halt eine Schneekugel, ne?
Ich finde das eine spannende Frage. Lass mich kurz würfeln. Du berührst die Kanone, die aussieht wie ein Drache. Und du spürst, dass so ein bisschen deiner Körperwärme in die Kanone entweicht. Möchtest du weiter anfassen?
Ja, gern. Ich mag Kälte.
Gut. Es wird kalt an deiner Hand. Und ihr könnt sehen, wie die Kanone leicht anfängt zu zittern und sich im Mund vorne ein rötliches Leuchten bildet.
Wow. Okay, ich nehme die Hand kurz wieder weg, so nicht, dass die jetzt gleich losgeht. Und dann packe ich sie wieder drauf, guck, ob das nochmal passiert.
So, jetzt in die linke Hand die Schneekugel, in die rechte.
Und was, wenn ich mit der Zunge?
Nur mit einem Finger. Okay, also offensichtlich bin ich in der Lage, hier diverse Dinge zu aktivieren. Aber vielleicht sollten wir tatsächlich, so viel Spaß es ja auch macht, uns das den Gegenstand besorgen, wegen dem wir hier sind. Ich weiß nicht, was machen denn die anderen da eigentlich? Also wir wurden da ja hingeführt. Lachen die sich da schlapp oder denken die, oh mein Gott, was machen die da? Touchen ja alles an und aktivieren ja unsere magischen Artefakte.
Die anderen haben das gar nicht bekommen, kommen gerade wieder und haben etwas geholt.
Okay.
Und kommen quasi zu einer Szene zurück, in der Unuk die Kugel in Maggies Hand bewundert. Und Flix versucht, die Hand an die Kanone zu drücken.
Okay.
In dem Moment, wo die Ältesten, also unter den sicherlich auch Kaya, zurückkommen, lässt Unuk von der Betrachtung der Schneekugel in Maggies Hand ab und sagt, Kaya! Das musst du dir angucken. Das habe ich noch nie gesehen.
Und ich rufe auch Merja rüber. Merja, lass dir mal was einfallen. Wir brauchen die Kanone auf unserem Schiff.
Natürlich.
Erst für Fragen freundlich, wenn du die Kanone haben willst.
Ja, na, ich meine, die steht ja hier nur rum. Aber ich meine, Maggie kann die abfeuern.
Denken wir.
Ja.
Hallo? Überleg mal, was das macht.
Also wenn uns jemand diese Kanone gibt, kann ich sie auf dem Schiff installieren. Aber...
Genau das wollte ich hören.
So, jetzt lass doch erstmal gucken, was die uns hier für einen Gegenstand bringen.
Ich wollte gerade sagen, danach können wir drüber reden, ob ihr die Kanone bekommt oder nicht.
Irgendwann sieht unser Schiff einfach auch nur noch so waffenstrotzend aus, weil wir alle Waffen, alle die nicht mal drei auf den Bäumen sind, direkt immer anbauen. Irgendwann
kann das Schiff nicht mehr über Wasser bleiben. Das ist schwer.
Über Eis, meinst du?
Ja, whatever. Naja, wir sind ja manchmal auch im Wasser.
Was die drei geholt haben und Uno geben wollen, ist eine Kette mit einer kleinen Glaskugel, die in mehrere Metallringe eingefasst ist. Und im Inneren befindet sich wie so eine Art Kompassnadel. Allerdings sieht es ein bisschen anders aus. Es sieht aus, als wenn es so ein Miniatur Holzstab wäre. Und sie sagen, dass dieses Artefakt, zumindest der Legende nach, es spürt, wenn der grüne Magier in der Nähe ist und sich dann nach ihm ausrichtet. Und wie ihr sehen könnt, im Moment dreht es sich einfach nur so vor sich hin. Aber falls der Avatar wirklich irgendwo ist und in die Nähe kommen sollte, dann könnte das hilfreich sein.
Den dürfen wir quasi jetzt mitnehmen, ja?
Das würden sie Unuk überlassen, ja.
Ja, die nimmt das sehr, sehr ehrfürchtig entgegen.
Soll ich es mal anpassen?
Oh, Plot Twist. Maggie was the Green Mage all along.
Verdammt, wäre ich nur vorher drauf gekommen.
Ja, also sie nimmt es entgegen, wiegt diesen Gegenstand ganz bedächtig in ihren Händen und schaut dieser hölzernen grüner Magier-Kompassnadel dabei zu, wie sie sich um sich selbst dreht. Und dann hält sie das so rüber zu Maggie und wenn Maya und Flix gucken, dann können sie den Gegenstand auch begutachten.
Okay, das ist jetzt irgendwie nicht so spannend wie die Schneekugel. Und die Kanone natürlich. Pass mal an.
Sie hilft uns.
Nur weil es nicht bumm macht, ja?
Naja.
Kann sie gerne mal in die Hand nehmen, aber ich meine, erwartet jetzt nicht so viel, wenn das halt so funktioniert, dass das nur, wenn der grüne Marke in der Nähe ist. Was soll ich da jetzt ändern? Aber nimm es mal in die Hand. Ist das irgendwas?
Hier passiert nichts.
Na Gott sei Dank.
Ja. Okay. Dankeschön. Sag ich so was?
Lame.
aber können wir vielleicht noch was mitnehmen? Hier? So.
Unuks Augen werden groß vor Entsetzen, als Flix ansetzt.
Die Kanone, die brauchen wir.
Mal kurz zwischengefragt. Du hast denen das ja gerade gesagt, Unuk, dass wenn ich das anfasse, da Dinge passieren. Wie haben die denn darauf reagiert?
Darauf haben sie interessiert reagiert.
Interessiert, okay.
Ja. Also, die Tatsache an sich, dass wenn du gewisse Dinge berührst, ich weiß gar nicht, ihr hattet, glaube ich, schon geklärt, dass du eine Eisflüsterin bist, oder?
Mhm. Ja. Mhm.
Ja, okay. Das kombinieren sie natürlich auch sofort. Und daraufhin geht dann ein durchaus interessiertes Experimentieren los, mit welche Dinge wohl noch etwas machen, wenn du sie anfasst.
Okay, ich werde also dafür Stunden eingesperrt und muss Dinge betatschen. Cool.
Ja, allerdings ist ihnen der Ernst der Lage natürlich durchaus bewusst und sie wollen bloß sicherstellen, dass sie auch verstehen, wenn sich hier noch etwas befindet, was für euch nützlich sein könnte, dann ist das natürlich wichtig zu wissen.
Ja,
die Kanone,
ja, genau. Die Kanone. Also, ich meine, wir sitzen ja alle im selben Boot. Stimmt's? Wir wollen die schwarze Flamme besiegen. Und diese Kanone an Bord
mit einer roten Maggies, Flamme.
Mit Maggies Kräften wäre
Sache wirklich, ist nur ein Feuerzeug.
Wirklich eine kann einfach große nur leuchten. Hilfe.
Ah, schön.
Wäre es vielleicht möglich, dass wir die Kanone irgendwie.
Vielleicht lassen wir den, vielleicht machen wir, wir haben noch eine Minute, vielleicht machen wir einfach einen Cut, der Björn kann sich überlegen zum nächsten Mal, ob es irgendwas gibt in diesem Laden, was tatsächlich irgendwie, was die uns geben würden, was durch meine Aktivierung irgendwie nicht bloß schießt, sondern who knows.
Ihr bekommt auf jeden Fall die Kanone.
Oh Gott sei Dank.
Yes!
Nein, noch eine Kanone.
Und ich fall mehr ja so um den Hals. Hast du das gehört? Wie cool ist das denn? Ich weiß auch schon genau, wo wir das anbringen. Ganz genau.
Ja, irgendwo, wo ich
hinter Maggies Sitz. Hinter Maggies Sitz.
Ja, und dann schießt ich uns ein Loch in die Decke oder was?
Nein, nach hinten raus. Nach hinten raus. Das ist quasi unsere Absicherung nach hinten raus. Wenn uns ein Schiff verfolgt, dann Vollgas.
Wir könnten sie natürlich auch eventuell auf etwas beweglich montieren, sodass sie eben so.
Auf Maggie.
Ja, genau. Ja, Maggie. Genau das. Naja. Du bist die Beste und ich fall dir so in den Hals. Genau so. So wie du sagst, machen wir es.
Okay. Und ich tätschel so deinen Rücken, weil ich so ein bisschen unangenehm bin, damit das jemand mich umarmt.
Oh, und damit machen wir Schluss.
Mensch, Wahnsinn, sehr viel Lordamp. Cool.
Muss ja auch mal.
Grüne Flamme, ja. Green Lantern.
Ja, die Artefakthöhle hat mich überrascht, muss ich sagen. Das war eine sehr schöne Idee. Vielen Dank. Ich glaube, es war Christopher.
Was?
Irgendjemand hat Artefakthöhle. Die Idee war nicht von mir.
Ach so. Ab in die Artefakthöhle? Keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Weißt nicht du das gemacht?
Ich habe auch gedacht, es kam von dir.
Nee, ja, aber irgendjemand hatte vorher als einen Handschuh gegen Spaß, aber gesagt, der kommt in die Artefakt, in den Artefaktraum oder so. Und dann dachte ich, ja, ist eigentlich eine geile Idee.
Ja.
So, okay. Ach, jetzt zerstört mir der Björn die Illusion, als ob hier alles vorbereitet wäre.
Ihr hättet schon was bekommen, so ist nicht, aber.
Aber nicht aus der Artefakthöhle.
Richtig.
Naja, aber jetzt haben wir die Kanone.
Die Artefaktkanone. Nee, nicht Hammer. Kanone.
Vielleicht schießt ihr einfach andere Artefakte, das wäre doch geil.
Ja, ich sehe schon, das Erste, was wir nächstes Mal machen, ist das Ding montieren und mal gucken, was es wirklich tut. Weil wir haben ja aufgehört, bevor es geschossen hat.
Ja.
Was auch cool wäre,
kommt wenn, das
quasi,
raus.
Wenn das quasi so einen Rückstoß hätte, diese Kanone, also dass sie einmal natürlich rausschießt, oder dass sie halt so einen Rückstoß hätte, dass wir quasi
make
einmal
it so fetzt.
Nee, dass wir einmal so mega, dass wir dann einfach einmal,
Hand
einmal
abgerissen.
So. Dass wir das quasi benutzen wie so ein Nitro-Einspritzung. Weißt du? Maggie, schieß! Und dann Hand drauf und dann schießen wir einfach mal weg. Oder so wie Warp, weißt du? Bei Raumschiff also, Enterprise. Ja.
Ich meine, ganz egal, was es tut, es wird nie so cool sein wie unsere Supporter auf triple20.com, also auf patreon.com/triple20 und co-v/triple20.
Nicht schlecht.
Ja. Nicht smooth.
Ja, und wir hatten auch die Schneekugel, die Christopher irgendwie erwähnt hat am Anfang. Das war offensichtlich genau das, was wir wollten.
Genau. Und warum da unsere zwei Supporter Nico und Isoboy hier bei mir Erwähnung finden, das bleibt für immer ein Rätsel.
Und vielleicht in der Schneekugel.
Ja, vielen Dank vielleicht.
An euch. Oder die schießen aus der Kanone raus.
Mann, gut. Ey.
Ja.
Ach, vielen Dank fürs Dabeisein, das war spaßig. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Als du vorhin meintest, dass du im Marina, dass Unuk auf ihren Füßen sitzt, hin und her wackelt. Dachte ich, es ist halt original so wie total angespannte Szene und dann wackelst du von links nach rechts und pupst. So total akklimatisch.
Ich dachte auch, sie will auf eine Pupsbeschreibung
gehen. Ich auch, setzen. Wirklich.
schön. Ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, aber jetzt bin ich natürlich geprimed.
Es ist jetzt zwar schon geprimed durch das, was ich eben erzählt habe, aber. Ich habe zwei Kollegen, die haben einen Insider-Witz. Und zwar ist der Insider-Witz immer, hast du heute schon eine Rakete gestartet? Ja, Mann, ich habe eine Rakete gestartet, die war so riesig. Und das haben sie mir erzählt und waren total stolz auf ihre Jokes. Und ja, und dann waren wir am Tempelhofer Park und habe ich gesagt, guck dir diesen Spot an, dieser Spot ist perfekt, um eine Rakete zu starten. Und erzählt 5 Minuten, ich meinte dann irgendwann, okay, das ist jetzt schon ein Euphemismus für einen Pupswitz, oder? Und dann waren die völlig überrascht, weil sie das nicht gesehen haben. Nein. Wie könnt ihr das nicht sehen? Das ist so offensichtlich.
Okay.
Ach, nee. Rakete starten ist übrigens ein Inside-Gag über einen Manager, der quasi als Aufwärmübung von Meetings die Leute eine Rakete starten lässt, mit auf die Hände klatschen ist das Triebwerk und dann springen alle hoch und die Rakete startet.
Okay. Oh, wow.
Ja, das klingt wie so eine Übung, die wir im Kindergarten machen.
Es ist auch genau sowas. Es ist quasi
mit, auch so eine sehr awkward Situation, wo wir uns aufstellen sollten mit, wie gut haben wir empfunden, dass wir das jetzt gemacht haben. Am Ende des Raums sehr gut, an dem anderen Ende des Raums nicht so gut. Und dann sollte sich jeder in dem Raum hinstellen.
Schon der alle auf der sehr guten Seite.
Ich fand das auch sehr merkwürdig, aber...
Habt ihr euren Namen
habt ihr euch danach auch noch hingestellt und bewertet, wie ihr die Übung fand?
Mich befremdet sowas auch immer ein bisschen.
Von wem kommt denn solche Vorschläge? Das ist tatsächlich euer Chef dann oder euer Chefin oder ist das irgendwie ein.
Wen fragst du mich jetzt?
Dich frage ich, ja, genau.
Es war einer unserer Scrum Master.
Oh, okay. Ich muss sagen, ich vermisse unsere Stand-Ups, wo wir tatsächlich alle standen im Kreis. Und derjenige, der gesprochen hat, musste auf einem Bein stehen und durfte nur so lange sprechen, wie er das Bein oben halten konnte.
Oh,
hilft. Also alle haben ihren Tag innerhalb von 2 Minuten Maximum angerissen. Ne? So, heute mache ich das und das und dann ne, 20 Leute, 10 Minuten und dann war das Ding gegessen. Maximal 15.
Fangen wir jetzt wirklich an, über Scrum-Stand-Ups zu diskutieren, weil ich habe da eine ganze Wagenladung voll mit Argumenten dafür und dagegen.
Also das könnt ihr gerne machen, aber dann gehe ich vorher ins Bett.
Du musst ja sowieso. Egal, über was wir reden.
Eben.
Das stimmt.
Dann gute Nacht, Leon. Leon. War schön, dass du da
warst.
Gute Nacht.
Von Dailies? Für und wieder für Dailies oder für die Art und Weise, wie das
durchgeführt wird? Beides. Ich finde Dailies ganz furchtbar.
Dadurch, dass ich ja full remote arbeite und nicht in einem Büro und meine Kollegen sonst nicht zu Gesicht bekomme, als ganzes Team, finde ich unsere Dailies, die wir nur Dienstag, Mittwoch und Donnerstag haben, also eigentlich nicht wirklich Dailies, finde ich das eigentlich ganz gut, weil es auch Sichtbarkeit schafft für was.
Aber sind eure Dailies Coffee-Chats oder wirklich bloß Status-Updates?
So ein bisschen Mix aus beidem im Moment, wobei wir versuchen, das ein bisschen anders zu strukturieren in der Zukunft.
Ja.
Ja, bei uns auch. Also Dailies sind, haben ja, wie es so sagt, jeden Tag. Aber es war häufig so, dass es sich in so eine Rechtfertigung überführt hat. Also was habe ich gestern gemacht und wieso bin ich nicht so gut vorangekommen, wie ich eigentlich wollte oder sowas in der Richtung.
Geil.
Ja, das sagt natürlich, aber wir haben jetzt eine neue Daily-Struktur vor, die finde ich eigentlich ziemlich sinnvoll. Also im Sinne von, dass man das gar nicht mehr im Grunde von gestern spricht, sondern nur noch die Frage in den Raum stellt, okay, erstmal, wie confident seid ihr, dass wir die Sprints hier noch erreichen? Ne? Und wenn einer sagt, boah, nee, dann müssen wir darüber reden. Und die Frage ist, was kann das Team heute tun, um diese Sprints hier zu erreichen? Und weniger auf, was habe ich gestern gemacht und was mache ich heute? So, das ist ja, genau, sondern eher so, was kann das Team machen zusammen, um heute ein Ziel irgendwie abzuschließen oder zu erreichen? Und ich glaube, dann ist es auch cool, weil darum geht es ja am Ende.
Ja, also bei uns geht es so in dem Sinne nicht. Also klar, wenn wir sagen, okay, hier unser September-Patch ist das Ziel, aber die Art und Weise, wie die Engine funktioniert, mit der wir arbeiten, lässt halt keine kollaborative Arbeit zu. Ne? Wenn ich an einem Content-Piece arbeite, dann sitze ich halt auf den Dateien und dann kann die kein anderer anfassen. Es sei denn, wir implementieren halt so einen Shared Layer, aber dann muss ich, wenn ich irgendwas dran ändere, den halt sofort einchecken, damit die andere Person da übernehmen kann.
Das nennt man dann Versionierung, würde ich sagen. Also,
ja, ist auch. Ja. Also ist definitiv Versionierung. Aber ja, es gibt halt Versionierungstools, wo du durchaus kollaborativ an den gleichen Dateien arbeiten kannst und es dann halt einfach abgleicht. Aber das funktioniert für uns nicht.
Mhm.
Obwohl wir Beyond Compare benutzen.
Ich mache an dieser Stelle mal Stopp. Voll weiter quatschen.
Jo.
Vielen Dank, liebe Zuhörer. Küsschen.
Tschüss.